This is Jello Biafra with my bad German, so instead I will tell you in English. You are listening to Radio Dreieckland 102.3 on your radio dial. Why?
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Die Ausgabe von Donnerstag, dem 26. November 2015. Und ja, ich habe hier ein kleines Problem mit dem Audio-Player. Das werden wir aber gleich lösen. Ja, erstmal herzlich willkommen hier. Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion ist zu hören regelmäßig am 4. und am letzten Donnerstag im Monat im Gruppenradio um 16 Uhr auf der 102,3 MHz sowie im Livestream oder auch im Kabel hier im Raum Freiburg. Am Mikrofon Mirko Olostiak-Brahms und heute habe ich einen kurzen Beitrag zu Map My Day, eine Initiative unter anderem der Sozialhelden. Die möchten auf dem OpenStreetMap Prinzip rollstuhlgerechte, aber auch rollschuhgerechte Orte kennzeichnen, auch Orte, die noch ungenügend oder gar nicht barrierefrei sind. Und da kann jeder seinen Weg am 3. Dezember, dem Welttag der Menschen mit Behinderung, mal nachgucken, wo findet ihr überall Stufen, wo sind denn Orte, die zugänglich sind oder nicht zugänglich sind, Augen auf. Wo gibt es Barrieren um uns herum? Zu Map My Day habe ich mit Lili Masur gesprochen von den Sozialhelden. Das werden wir in Kürze hören. Außerdem war ich Anfang des Monats in Berlin auf einer Tagung der APK. APK, das steht für Aktion Psychisch Kranke. Das ist eine Organisation, die es seit Anfang der 70er Jahre gibt, genauer gesagt seit 1971. Die hatten damals den Auftrag bekommen für die Psychiatrie-Enquete, die dann 1975 dem Deutschen Bundestag und der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Also der Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland zur psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung. Da sind einige Sachen festgeschrieben worden, mit denen wir uns heute noch rumschlagen dürfen und müssen. Und die Psychiatrie-Enquete, die gilt und galt ja eigentlich so als der Startpunkt für die Psychiatriereformen in Deutschland. Ja. Da gab es kürzlich auch mal im Morgenradio einen Beitrag. Wir werden uns nicht wirklich an der Psychiatrie-Enquete festhalten heute, aber vielleicht den einen oder anderen Gedanken noch dazu zu Gehör bringen. Und genau auf der Tagung von der APK, von der Aktion Psychisch Kranke, da hat Herr Lehmann gesprochen, Peter Lehmann, ein psychiatrieerfahrener Verleger. Unter anderem hat er das Buch Psychopharmaka absetzen herausgegeben. Sein erstes Buch war damals Der chemische Knebel über Neuroleptika und ihre Wirkungen und Auswirkungen. Und eben Peter Lehmann war auf der APK eingeladen, einen Vortrag zu halten. Den können wir uns anhören. Und eben dort habe ich auch die Kellerkinder kennengelernt oder einige Vertreter der Kellerkinder. Das ist ein Verein in Berlin und auch die werden wir zu Wort kommen lassen. Und Ja, erstmal vielleicht noch ein bisschen Musik und in der Zwischenzeit kann ich versuchen, diesen Player nochmal umzuprogrammieren, dass das alles funktioniert. Wir hören The Knöbel and Ruff Orchestra mit Monkey on a Chain. Knöbel and Ruff Orchestra, aufgenommen 2009 in Freiburg, das Album Ma Pony und das war der Song Nummer 1, Monkey on a Chain. Und ja, die haben mir zugesichert, sie sind nicht bei der GEMA und freuen sich, wenn ich die Musik spiele. Außerdem haben einzelne Bandmitglieder auf dem Konzert damals im Slow Club mir gesagt, dass sie auch mit Psychiatrie schon zu tun hatten in der einen oder anderen Art und Weise. Wie auch immer, ihr hört Vielfalt am Magazin gegen Monokultur und für Inklusion und jetzt der versprochene Beitrag zu Map My Day. Map My Day, eine Aktion der Sozialhelden zum 3. Dezember, dem Welttag der Menschen mit Behinderung. Die Sozialhelden, wer ist das, was machen sie?
Die Sozialhelden Das ist ein Verein aus Berlin, ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Rechte behinderter Menschen einsetzt. Und wir haben verschiedene Projekte. Unter anderem haben wir die Wheelmap. Das ist eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Und wir haben zum Beispiel auch das Projekt leitmedien.de, wo es um die Berichterstattung über Menschen mit Behinderung geht.
Ihr habt jetzt für den 3. Dezember ein internationales, ein weltweites Projekt gestartet.
Ja, zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember planen wir eine Kampagne, die heißt Map My Day. Und da rufen wir zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation und auch Google und der Christoffel-Blinden-Mission Menschen weltweit auf, Orte auf unserer Wheelmap zu markieren, die rollstuhlgerecht sind. Die Wheelmap ist eine Online-Karte, die auf dem OpenStreetMap-Prinzip funktioniert. Das heißt, jeder kann da Orte eintragen, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Das ist also anders als zum Beispiel bei anderen Karten, wo alles schon festgelegt ist.
Sagt Lili Masur von den Sozialhelden. Doch wie soll das im Einzelnen ablaufen mit Map My Day?
Wir stellen uns das so vor, dass Leute auf die Straße gehen und diese Wege abgehen, zum Beispiel zur Arbeit morgens oder eben zum Freizeitangebot, zum Sport. Also die Wege, die sie eh gehen würden. Und dann schauen, wo gibt es eigentlich Treppen an den Eingängen oder wo komme ich eben mit dem Rollstuhl, aber auch mit dem Kinderwagen, mit Rollatoren, mit schwerem Gepäck. Das sind ja alles Dinge, die schwierig sind, über Treppen zu heben. Und deswegen profitieren eigentlich alle Menschen davon, wenn es weniger Stufen am Eingang gibt.
Map My Day soll also aufmerksam machen auf Barrieren, auf Schwellen, auf Stufen, die für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zum echten Problem werden können. Es gibt natürlich auch andere Barrieren und Behinderungen, die für Menschen zum Beispiel mit eingeschränkter Sehfähigkeit zum Problem werden.
Es gibt natürlich auch Blindenleitsysteme, die die Barrierefreiheit verbessern können. Das ist jetzt auf unserer Wheelmap noch nicht eingetragen. Wir haben uns jetzt erstmal auf ein Merkmal fokussiert, aber das wäre natürlich in Zukunft total interessant, wenn man da auch weitergehen würde. Es gibt natürlich auch schon Projekte, die sich mit Barrierefreiheit für sehbeeinträchtigte Menschen beschäftigen, aber wir haben uns auf Rollstuhlgerechtigkeit fokussiert.
Mhm. Nichtsdestotrotz kann man das Thema auch mitdenken. Mhm. Nochmal kurz zum Thema Inklusion. Was bedeutet das für dich? Oder was ist da ganz wichtig, um das in Deutschland voranzubringen?
Mhm. Also Inklusion fängt für mich auf jeden Fall in den Köpfen an. Das heißt, man sieht eben, dass eine Gesellschaft, so wie sie jetzt auch schon ist, am angenehmsten miteinander umgehen kann und auch am produktivsten zusammenarbeitet, wenn eben wir alles zusammen machen können. Also Inklusion ist eben nicht nur ein Begriff für Menschen mit Behinderung, sondern eben ein Begriff, der beschreibt, dass unsere Gesellschaft offen sein muss für alle Menschen, also auch Menschen mit Migrationsgeschichte, homosexuelle Menschen, ältere Menschen, sodass wir eben eine Umwelt schaffen können, wo jeder gleichberechtigt teilhaben kann.
Sagt Lili Masur von den Sozialhelden. Ja, zu guter Letzt noch, wie findet man euch?
Uns findet man im Internet auf jeden Fall über die Seite www.sozialhelden.de. Das sind alle unsere Projekte. Da gibt es eben auch das Projekt wheelmap.org und auch das Projekt Leitmedien. Und wer sich aktuell für unsere Kampagne Map My Day interessiert, der geht auf mapmyday.org.
Ja, das war Lili Masur von den Sozialhelden und Map My Day ist eine Kampagne, die zum 3. Dezember, dem Welttag der Menschen mit Behinderung, geschaltet ist. mapmyday.org, das ist die Internetseite, wo ihr euch auch beteiligen könnt an dem Ganzen. Ja. Das Thema Inklusion, das hat Lili so schön gesagt, da muss die Gesellschaft sich ändern, die Verhältnisse müssen sich ändern, dass wir eben alle gemeinsam hier was gewuppt kriegen sozusagen, dass wir eben Ausgrenzung und solche Scherze sein lassen. Es reicht also nicht irgendwie die sogenannten Behinderten in die Klassenräume zu nehmen, wenn sich der Unterricht nicht ändert in der Form, dass die Menschen mit einbezogen sind, dass auf die individuellen Lern- und Ausdrucksmöglichkeiten eingegangen wird und so weiter und so fort. Genau. Inklusion ist ein Wort. Wer meine Sendung schon eine Weile gehört hat, der weiß ja, dass ich mich immer wieder gegen Zwang und Gewalt ausspreche. Ich habe kürzlich ein Buch in die Hand bekommen von Franziska Klingigt, Wer sein Kind liebt, Untertitel Theorie und Praxis der strukturellen Gewalt. Und da geht es um Gewalt, die Kindern angetan wird, sprich Gewalt auch durch Schule, durch den Schulzwang, der hier in Deutschland ausgeübt ist. Und da ist ein sehr lesenswerter Aufsatz auch noch von Peter Gray abgedruckt. Da schreibt er, also Freedom is always the freedom to quit, also Freiheit heißt, dass ich gehen kann, wenn ich will. Und das ist ja in der Schule schon nicht der Fall. Wir werden hier in einem System zwangsbeschult und an Zwänge gewöhnt, dass die wenigsten Leute in Frage stellen. Also dieses Buch oder Büchlein ist auch nicht teuer, keine 10 Euro, 8,50 Euro, erschien im Tologo Verlag. Da werde ich wahrscheinlich in einer der nächsten beiden Sendungen im Dezember mehr dazu sprechen, beziehungsweise auch die Autorin dazu sprechen lassen. Jetzt wäre vielleicht nochmal Zeit für ein bisschen Musik. Wir können noch einmal der Knöbel und Raff Orchestra hören. Und zwar vom selben Album Ma Pony. Und zwar das Stück Ma Pony.
We ride a pony in the morning. Whiskey, cause the sun dried our skin. In the valley of the lonesome, that's where we've been.
Orchestra, aufgenommen 2009 in Freiburg. Ja, GEMA frei, und falls ihr Künstler kennt, die sich nicht vertraglich gebunden haben und hier vielleicht im Radio auch ihre Werke spielen wollen oder hören wollen, nehmt Kontakt mit mir auf. Vielfalter@rdl.de ist die E-Mail-Adresse. Vielfalter, CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098, Freiburg, die Postadresse. Und Telefonisch erreicht man mich unter 0761 3848 3830. Ein geduldiger Anrufbeantworter sprecht drauf. Auf Festnetznummern rufe ich gerne zurück. Ja, ich hatte es angekündigt. Wir hören den Beitrag von Peter Lehmann, den er Anfang November in Berlin gehalten hat. Und zwar bei der Tagung der APK. APK heißt Aktion Psychisch Kranke und die tagen einmal im Jahr und bringen dann auch regelmäßig ein nettes Büchlein raus, Tagungsdokumentation, das sie gratis verschicken und. Der Vortrag von Peter Lehmann, Psychiatrie-Enquete, psychiatrische Menschenrechtsverletzungen und humanistische Antipsychiatrie, eben aufgenommen bei der APK. Ich bitte um Entschuldigung, manchmal rumpelt es ein bisschen. Da stand das Aufnahmegerät auf dem Pult und der Herr Lehmann kam da manchmal dazu, Geräusche zu produzieren. Mein Versagen, ich war nicht gut genug vorbereitet, das geschickt dahin zu bekommen. Aber ich wünsche euch jetzt sehr viel Aufmerksamkeit, den Vortrag zu lauschen.
Guten Morgen, ich freue mich sehr über die Einladung hier, insbesondere da ich nicht als Vertreter von einer Organisation eingeladen bin, sondern als unabhängiger Aktivist der humanistischen Antipsychiatrie. Mein Vortrag orientiert sich in etwa an dem gleichnamigen Artikel in dem Buch 40 Jahre Psychiatrie-Enquete, allerdings verzichte ich hier auf einen historischen Abriss der humanistischen Antipsychiatrie. Was die Psychiatrie-Enquete von 1975 betrifft, hatte sie zumindest in Überschriften die Gleichstellung der sogenannten psychisch Kranken mit körperlichen Kranken durchaus im Blick. Als sie schrieb, dem psychisch Kranken muss prinzipiell mit den gleichen Rechten und auf dem gleichen Weg wie dem körperlichen Kranken optimale Hilfe unter Anwendung aller Möglichkeiten und so weiter gewährleistet werden. Mit den gleichen Rechten wurden damals allerdings Leistungs- und Versicherungsrecht gemeint, Kassenarztrecht, Arbeitsrecht, Fragen des Datenschutzes, Fragen der Versorgung psychiatrisch Tätiger. Es ging aber in keiner Weise um die Gleichstellung von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen oder mit psychosozialer Behinderung, mit normalen Kranken, wie es etwa derzeit die UN-Behindertenrechtskonvention fordert. Nils Bergsen, ehemaliger Vorsitzender der DGSP, schrieb im Nachhinein zur Enquete und zu den Erfolgen oder was er als Erfolg für die Psychiatrie-Enquete verstanden hat, dass damit menschenunwürdige Zustände verändert wurden, dass Bauprogramme, Renovierungsprogramme dafür sorgen, dass betonierte Krankenhausabteilungen im Krankenabteilungen im Krankenhausstil gebaut wurden und alte Bausubstanz erneuert. Es ging also, wie gesagt, nicht um Menschenrechte, es ging um das Erscheinungsbild, es ging um die Bausubstanz, was sicher wichtig ist. Wer möchte schon in einem alten Kasten mit Bettenzahlen mit 50 oder 100 Leuten angeschnallt oder untergebracht sein? Aber Menschenrechtsverletzungen, die damals schon begangen wurden, die damals schon massiv angeklagt wurden, die waren kein Thema in der Enquete. Dass die jahrzehntelang begangen wurden, ging ja zuletzt aus den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und des BGH hervor, dass jahrzehntelang ohne Rechtsgrundlage zwangsbehandelt wurde. Lothar Grote, den manche vielleicht noch kennen vom SSK Köln, der damals auch in den 1970er Jahren aktiv war bei der Sozialistischen Selbsthilfe Köln, hat auch im Nachhinein nochmal geschrieben, der Hauptvorwurf war und ist, dass die universellen Menschenrechte der Insassen auch mehr als 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg also bezieht sich jetzt auf den Zeitpunkt, wo die Psychiatrie-Enquete erstellt wurde, ständig massiv und systematisch verletzt wurden. Der Skandal ist, dass Menschen wie Vieh gehalten werden können, mit Dämpfungsmitteln vollgestopft. Wer bei diesem Drogenmissbrauch stirbt, wird sang- und klanglos unter die Erde gebracht. Von solchen Anklagen war natürlich in der Enquete keine Rede, es waren ja auch keine Betroffenen beteiligt. Es war eine Enquete von oben. Dass nach wie vor Menschenrechtsverletzungen begangen werden, geht auch hervor aus dem Ergebnis des EU-Aktionsprogramms gegen Diskriminierung und Schikane von Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen im Gesundheitsbereich. Ein Ergebnis war, dass, also diese Studie wurde durchgeführt in England, Wales, Holland, Deutschland, Spanien, Niederlande, Österreich. Beteiligt waren Betroffenenverbände, Angehörigenverbände, Profiverbände. Geleitet wurde die Studie von Mental Health Europe, der europäischen Sektion der World Federation for Mental Health. Und Ergebnis war, dass die physischen Erkrankungen von Menschen nicht ernst genommen werden, von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, sondern als psychische Symptome heruntergespielt werden, dass grundsätzlich in allen Ländern, nicht nur in Deutschland, Psychopharmaka ohne informierte Zustimmung verabreicht werden, dass Beschwerden als Zeichen einer psychischen Erkrankung abgetan werden und dass wenn Patienten die angebotenen Behandlungsmaßnahmen ablehnen, dass sie bedroht werden mit Isolierung, Zwangsbehandlung und Erhöhung der Pharmakadosis. Dabei ist klar vom Strafrecht her, dass jegliche Heilbehandlung ohne informierte Zustimmung grundsätzlich als Straftatbestand gilt und die Strafbarkeit entfällt nur, wenn eine informierte Zustimmung gegeben wird. Das Problem ist an sich klar. Hanfried Helmchen, ehemaliger Chef der DGPPN, inzwischen Mitglied des, glaube ich, nennt sich Ethikbeirats der DGPPN, schrieb schon 1981, vermutlich wäre die Ablehnungsrate sehr hoch, wenn alle akut schizophrenen Patienten über Nebenwirkungsrisiken, wie zum Beispiel tardive Dyskinesien, vor Beginn einer notwendigen neuroleptischen Behandlung informiert würden. Es geht aber nicht nur darum, dass jetzt im Akutfall, wo den Menschen Einsichtsfähigkeit abgesprochen wird, ohne Aufklärung Psychopharmaka verabreicht werden. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, medizinischen Studien, die sagen, es wird nicht aufgeklärt bei Beginn der Behandlung, nicht aufgeklärt im Verlauf der Behandlung und auch nicht beim Übergang in die Langzeitbehandlung. Die DGPPN schreibt in ihren Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie, die 2006 publiziert wurden, dass Patienten, Angehörige und Betreuer über erforderliche Kontrolluntersuchungen ausreichend informiert werden sollen. Insbesondere sollte über das Risiko von Diabetes, Gewichtszunahme und Fettstoffwechselstörung explizit aufgeklärt werden und die klinischen Zeichen einer Hyperglykämie wie Müdigkeit, Durst, Polyurie, also erhöhte Urinausscheidung, aufgeklärt werden. In der Praxis findet diese Aufklärung über diese Risiken, über Kontrolluntersuchungen, über die Symptome, die hinweisen auf Entstehen von chronischen Beschwerden aufgrund der Behandlung generell nirgendwo statt. Es ist also, man muss konstatieren, dass in der Psychiatrie strukturell strafrechtlich relevant Psychopharmaka verabreicht werden. Dabei, wie auch selbst inzwischen aus Verlautbarung der Pharmaindustrie hervorgeht, hat sich gezeigt, dass die Lebenserwartung von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen um circa 2 bis 3 Jahrzehnte durchschnittlich im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung reduziert ist. Man kann sich jetzt streiten, ist das eine Folge der Behandlung oder ist es eine Folge der prekären Lebensumstände. Aber wenn es eine Folge der prekären Lebensumstände ist, dann ist es im Grunde noch viel, viel schlimmer, dass dieser extrem vulnerablen Gruppe riskante toxische Psychopharmaka verabreicht werden, ohne Aufklärung. Ich habe schon 2012 bei der Jahrestagung der APK haben darauf hingewiesen, eine ganze Reihe auch von chronischen Störungen, auch tödlich endenden Störungen darauf hingewiesen, auch dass es Frühwarnzeichen gibt, über die die Betroffenen aufgeklärt werden können. Ich versuche auch immer bei Fortbildung für psychiatrisches Personal, zu denen ich gelegentlich eingeladen werde, meist gemeindepsychiatrisch Tätige, die Pfleger, die Sozialarbeiter zu animieren, dass sie in die Psychiatrieakten Vorzeichen reinschreiben, die hindeuten könnten auf chronische Störungen, die gerade entstehen, um dem Psychiater ein bisschen Druck zu machen, dass er die Verordnung verändert. Aber die Leute haben immer Angst, irgendwie sich zu äußern. Sie sagen zwar, sie arbeiten für die Patienten, aber in dieser zentralen Frage, Schutz ihres Lebens, ihrer Gesundheit, da versagen sie systematisch. Ich dachte, als ich diesen Artikel über frühe Warnzeichen schrieb, ich wäre der Erste. Ich habe aber gesehen, stimmt gar nicht, schon 2004 hat eine Studie in den USA geschrieben, dass es im Grunde 8 Bereiche gibt, die systematisch wo systematisch Kontrolluntersuchungen gemacht werden müssten, hinsichtlich Gewichtszustand, Diabetes, Cholesterinspiegel, Herzrhythmusstörungen, erhöhter Prolaktinspiegel, Muskelstörungen, dass grundsätzlich fortlaufende Untersuchungen zum Augenhintergrund stattfinden müssen, damit sich kein grauer Star und eine Trübung der Augenlinse einstellt und dass eben auch Kontrolluntersuchungen hinsichtlich einer möglichen Herzmuskelentzündung durchgeführt werden sollten. All diese Kontrolluntersuchungen werden nicht durchgeführt und die Betroffenen werden auch nicht darüber aufgeklärt, dass es notwendig wäre und was eben was bestimmte Symptome bedeuten könnten für die Entstehung von chronischer Störungen. Wer diesen Artikel von Marder und Kollegen angucken will, also diese meine PowerPoint-Präsentation mit den Links, die finden Sie im Internet unter dieser Adresse www.peter-lehmann.de/apk. Da finden Sie den Link. Sie können auch bei mir im Bücherstand diesen Artikel gerne einsehen. Es ist bei der Frage der Zwangsbehandlung, die von vielen betroffenen Verbänden, dem Weltverband, dem von Psychiatriebetroffenen, dem Europäischen Netzwerk von Psychiatriebetroffenen, systematisch abgelehnt werden, immer das Problem, dass diese psychiatrische Zwangsbehandlung basierend auf der sogenannten Einsichtsunfähigkeit oder Zustimmungsunfähigkeit als massive Menschenrechtsverletzung, als Verletzung des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit kritisiert werden. Psychiatrische Sondergesetze wären an sich nicht nötig, da längst BGB und StGB den Rechtsrahmen dafür liefern, dass in Notfallsituationen eine Behandlung, die als unaufschiebbar gilt, durchgeführt werden kann, wenn sie im Interesse des Betroffenen Gesundheit und Leben retten. Garantenpflicht, Einwilligung in medizinische Maßnahmen und so weiter ermöglichen diese Behandlung. Allerdings muss die dann immer entsprechend dem Interesse der Betroffenen und auch entsprechend dem mutmaßlichen Willen durchgeführt werden. Es gibt natürlich Konfliktfälle, die könnten sich regeln lassen, wenn rechtzeitig Vorausverfügungen gemacht werden. Inzwischen ruft ja auch dankenswerterweise die DGPPN ihre Mitglieder auf, Betroffenen zu animieren, dass sie Vorausverfügungen machen. Es bleibt dann ein Rest von Konfliktfällen, wo unklar ist, was die Leute wollen und ob wirklich eine Behandlung nötig ist oder nicht. Da geht es dann um Frage um Leben und Tod und Gefahrenwahrscheinlichkeit, aber diese Feststellung der Gefahrenwahrscheinlichkeit fußt in der Regel nicht auf objektiv messbaren Kriterien, sondern auf einer sachverständig beratenden, intuitiv subjektiven Einschätzung der Behandler oder des Gerichts. Dabei kommt es mangels ausreichend belegter Prognosekriterien zwangsläufig zu erheblichen Fehleinschätzungen. Es geht nicht mehr um die spezifische Situation von Patienten. Die Wahrscheinlichkeitsaussage zu ihrer Gefährdung wird lediglich mit einer Gruppe sich ähnlich verhaltener Menschen verglichen. Um sich über die Behandlungsunwilligkeit hinwegsetzen zu können, wird Zwangsbehandlung mit dem zweifelhaften Kriterium der Urteils- oder Einwilligungsunfähigkeit verquickt. Diese gilt jedoch als unbestimmter und sich wandelnden subjektiven Definition zugänglicher Rechtsbegriff. Einen Standard dafür gibt es nicht. Dabei erfolgt eine willkürliche Abwägung von Menschenrechten unterschiedlicher Personen gegeneinander. Dabei wird übergangen, dass ein Teil der Personen ohne belegbare Not quasi als Kollateralschaden einer Menschenrechtsverletzung ausgesetzt wird, alleine aufgrund der Tatsache, mit der er möglicherweise überhaupt nichts zu tun hat. Er wird also irgendeinem Personenkreis von Gruppen von Personen zugeordnet, die möglicherweise gefährlich sind, aber es ist nicht nachweisbar und ist auch kaum widerlegbar. Hat auch damit zu tun, dass ärztliche Diagnosen im Justizbereich nicht als Tatsachenbehauptung gelten, sondern als Meinungsäußerungen. Sie sind damit nicht widerlegbar. Sie können vielleicht das Urteil vom BGH von 1989. Psychiatriebetroffene haben da wirklich kaum eine Chance, sich gegen die Zwangsbehandlung zu wehren. Ein anderer Fall im Bereich von Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie ist, dass Menschen zwar Psychopharmaka verordnet bekommen, dass es aber keinerlei Hilfe gibt beim Entzug des selbstbestimmten Absetzens. Pirkko Lahti, Präsidentin der World Federation for Mental Health, schrieb: Lassen wir unsere Patienten nicht allein mit ihren sorgenden Patienten und um Problemen, wenn sie sich aus welchem Grund auch immer selbst entscheiden, ihre Psychopharmaka absetzen zu wollen. Wo gibt es die Unterstützung? In Deutschland gibt es die nicht. Es gibt keine Diagnose. Abhängigkeit von Antidepressiva oder Abhängigkeit von Neuroleptika im Gegensatz zur Abhängigkeit von Benzodiazepinen. Ärzte können nicht abrechnen. Es gibt keine Reha-Maßnahmen. Es gibt kein Verständnis. Asmus Finsen, mit dem ich letztes Jahr bei der DGSP ein großes Symposium gemacht habe zum Thema Absetzen von Psychopharmaka, schrieb, man mag es für merkwürdig halten, wenn ein Arzt sich über das Absetzen von Psychopharmaka auslässt. Seine Aufgabe ist es doch, Medikamente zu verordnen. Ärzte lernen das, wie man Medikamente absetzt, lernen sie nicht. Ist ungefähr das Gleiche, wenn Atomkraftwerke gebaut werden und Atommüll produziert wird. Wohin mit dem Müll, das weiß man nicht. Er schreibt weiter, viele drohen damit, ihre Patienten zu verstoßen und manche tun das auch. Das ist wohl die gängige psychiatrische Praxis, nicht bei allen, vielleicht auch nicht bei den Psychiatern, die heute hier sind. Aber er schreibt, es ist mit den Prinzipien und der Ethik ihres Berufes nicht vereinbar. Es kann sogar ein Kunstfehler sein, wenn man eben den Patienten dann alleine lässt. Es gibt noch eine Reihe von anderen völlig ungelösten und auch nicht angesprochenen Themen. Es ist die Tabuisierung der neuroleptika-bedingten Suizidalität. Mittlerweile redet man ansatzweise über das Problem der Suizidalität bedingt durch Antidepressiva, speziell Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Aber das Suizidregister, das gefordert wird, das es bisher nur in Schweden gibt, um die Beteiligung der Verabreichung bestimmter Psychopharmaka bei vollzogenen Suiziden zu erkennen, zu erfassen, steht nach wie vor aus. Es gibt auch keinerlei Traumatherapie für Menschen, die durch psychiatrische Behandlung traumatisiert sind. Mittlerweile liest man auch in Stellungnahmen bei der DGPPN, dass Zwangsbehandlung zur Traumatisierung führen kann. Aber wo findet sich irgendein Angebot von einer Traumatherapie, Psychotherapie für Menschen, die durch Behandlung traumatisiert wird? Nirgendwo. Das Vorenthalten humanistischer Alternativen zur Psychiatrie, die den Übergang von der stellvertretenden zur unterstützenden Entscheidungsfindung unterstützen würde, wie es von der UN-Behindertenrechtskonvention ja gefordert ist, steht auch aus. Es gibt in Deutschland vielleicht ca. 100 Betten von den ganzen, was weiß ich, Hunderttausenden, die man als humanistisch bezeichnen könne, wo die Leute vor Zwang relativ geschützt sind und unwürdigender Behandlung, Soteria, Weglaufhaus, das sind vielleicht 100 Betten in Deutschland, mehr gibt es nicht. Dabei gibt es eine ganze Reihe von gut evaluierten Alternativen, wie offener Dialog, Krisenherberge und so weiter, die nachweisbar ohne Menschenrechtsverletzungen, ohne Zwang, mit weniger Psychopharmaka oder keine auskommen und wo auch nachgewiesen ist, dass diese Herangehensweise kostengünstiger und auch ist und den betroffenen Patienten bessere Zukunftsmöglichkeiten ermöglicht. Sie können diese Alternativen nachlesen in dem Buch Stadtpsychiatrie 2. Noch ein abschließendes Wort zur humanistischen Antipsychiatrie. Vielleicht viele kennen das nur. Antipsychiatrie ist gegen alles, Anti gegen. Anti kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie gegen, alternativ, gegenüber, unabhängig. Klar, reine Grundannahme der humanistischen Antipsychiatrie ist, dass die Psychiatrie als medizinische Disziplin dem Anspruch, psychische Probleme überwiegend sozialer Natur lösen zu können, aus dem Prinzip heraus gar nicht gerecht werden kann, dass die Gewaltbereitschaft und Anwendung für die Betroffenen Bedrohung darstellen und die Diagnostik einen Blick auf die wirklichen Probleme des einzelnen Menschen in der Gesellschaft verstellt. Von daher setzt sich humanistische Antipsychiatrie ein für den Aufbau angemessener und wirksamer Hilfe für Menschen in psychosozialer Not, für die Sicherung ihrer gesellschaftlichen Teilhabe und für ihre rechtliche Gleichstellung, für die Unterstützung beim selbstbestimmten Absetzen, Verbot von Elektroschock, neue Formen des Lebens mit Verrücktheit und für Toleranz, Respekt und Wertschätzung von Vielfalt. Was die APK betrifft, ich habe heute Morgen noch mal nachgelesen, so in ihren Grundaussagen, wofür sie steht. Sie steht dafür, für eine grundlegende Reform der Versorgung psychisch Kranker in der BRD hinzuwirken. Sie versteht sich als Lobby für diese benachteiligte Zielgruppe. Was sie machen könnte, wäre im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mit ihren guten Verbindungen zur Politik dafür zu sorgen, dass diese Körperverletzung infolge von diese strukturelle Körperverletzung infolge von unterlassener Aufklärung strafrechtlich angegangen wird. Ansichtlich ist ja diese Körperverletzung nur ein Antragsdelikt, aber bei einem öffentlichen Interesse kann durchaus die Regierung von sich aus tätig werden. Ich würde es begrüßen, wenn Sie Ihren Einfluss ausüben, damit staatsanwaltschaftliche Ermittlungen unternommen werden, damit endlich die rechtliche Gleichstellung von Psychiatriebetroffenen durchgesetzt wird, auch die rechtliche Gleichstellung von Psychiatern. Auch sie müssen sich vor dem Strafrecht in gleicher Weise verantworten können wie andere Straftäter auch. In diesem Fall und strukturell unterlassene Aufklärung, das ist meine Botschaft. Bitte werden Sie da aktiv. Ich danke schön.
Ja, soweit Peter Lehmann auf der APK, also Tagung der APK, Tagung der Aktion Psychisch Kranke. Und ja, ihr könnt diesen Vortrag auch nochmal nachhören auf vielfalter.potspot.de und die Folien zu diesem Vortrag findet ihr auch auf peter-lehmann.de/APK. Also peter-lehmann.de/APK. Einige Sachen sind wirklich sehr eigentlich gruselig. Und seit den 80er Jahren fordern wir immer wieder Todesfallstatistik. Wir fordern seit den 80er Jahren spätestens, dass die Suizide also die Suizidgefahr durch Neuroleptika untersucht wird und darauf hingewiesen wird und ja, nach 30 Jahren wird das immer noch gefordert, hat sich immer noch relativ wenig bewegt. Genau. Ja, einen Artikel, den ich kürzlich geschrieben habe zu 40 Jahre Psychiatrie-Enquete. 40 Jahre sind genug, lasst uns jetzt Zukunft gestalten. Aller Orten wird gefeiert, jubiliert, sich erinnert und gegenseitig auf die Schulter geklopft. Vor 40 Jahren begann die Reform der Anstaltspsychiatrie und der Ausbau der Gemeindepsychiatrie. Es hat sich viel getan seither. Die klassischen Verwahranstalten, in denen psychiatrische Patienten Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens zubringen durften, sind Geschichte. 40 Jahre Psychiatrie-Enquete heißt 40 Jahre Imagepflege. Weg mit den großen Schlafsälen, frische Farbe auf die Wände, freundliche Fassade. Die Psychopharmaka sind heute vielleicht noch schädlicher als damals, doch die Wirkungen, euphemistisch Nebenwirkungen, sind nicht mehr ganz so krass zu sehen. Die Patienten werden heute eher dick und krank, dafür sabbern sie weniger und wirken nicht mehr so verkrampft. Sie sind vorzeigbarer geworden. Wer die gemeindepsychiatrischen Zentren in die Herzen der Kommunen pflanzen will, tut gut daran, die Klientel nicht gar so abstoßend aussehen zu lassen. Die Beeinträchtigungen im Fühlen und Denken sind auch mit den neuen Medikamenten so massiv, dass Eigeninitiative, Begeisterungsfähigkeit und Elan nur bedingt zu befürchten sind. Mit Hilfe von Dauermedikationen wird der Versorgungsbedarf auch langfristig gewährleistet. Statt von Geisteskranken wird heute von Menschen mit psychischen Erkrankungen gesprochen. Mehr Geld als jemals zuvor fließt in psychiatrische Hilfesysteme und deren Ableger. Arbeitsplätze werden geschaffen, Kongresse und Tagungen werden durchgeführt. Die Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen wird vorangetrieben. Die Versorgung von Menschen mit psychiatrischer Diagnose wird ausgebaut. Mehr Menschen als je zuvor sind dauerhaft in geschlossenen Heimen untergebracht. Die Zahl der Zwangseinweisungen und Unterbringungen hat sich vervielfacht. Immer mehr Menschen bekommen immer mehr Psychopharmaka verordnet. Der Markt expandiert. Gemeindepsychiatrie ist ein Wahnsinnsgeschäft. In unzähligen Artikeln, Faltblättern und Broschüren wird uns eingeredet, wie erschreckend der dramatische Anstieg seelischer Erkrankungen sei. Immer mehr Menschen seien in unserer heutigen leistungs- und wettbewerbsorientierten Welt gefährdet. Psychisch erkrankte Menschen, heißt es, könnten dem mit dieser Entwicklung verbundenen Wettbewerb oftmals nicht standhalten. Abgesehen davon, dass das Modell der psychischen Erkrankungen wissenschaftlich fragwürdig und für die Betroffenen wenig hilfreich ist, sind diese Behauptungen schlichtweg falsch. Unwidersprochen bleibt, dass immer mehr Menschen psychiatrische Diagnosen erhalten und dass immer mehr Menschen eingeredet wird, ihre persönlichen und sozialen Schwierigkeiten seien behandelbar oder gar behandlungsbedürftig. Zweifellos kann eine psychiatrische Diagnose gewisse Vorteile mit sich bringen. Mit einer Krankschreibung bin ich entschuldigt und darf der Arbeit ungestraft fernbleiben. Ich brauche meine Bedürfnisse der Erwerbs- und Profitmaschinerie nicht mehr unterzuordnen, scheint es. Als Mensch mit psychischer Erkrankung bin ich draußen und grundversorgt und alles kann so weiterlaufen wie bisher. Dass die sogenannten psychischen Erkrankungen in den vergangenen Jahrzehnten keineswegs zugenommen haben, wurde bereits in verschiedenen Erhebungen und Langzeitstudien gezeigt. Psychiater begründen die Zunahme der psychiatrischen Diagnosen und Behandlungen zwar gerne auch damit, dass psychische Erkrankungen inzwischen lediglich besser erkannt würden, sprechen andererseits aber auch von der hohen Zahl derer, die aufgrund unerkannter Erkrankung bisher unbehandelt blieben. Nur wenige Psychiater und psychiatrisch Beschäftigte sind bisher bereit, die vielbeschworene Tatsache der psychischen Erkrankungen anzuzweifeln. Bildet dieses Konstrukt doch in der Regel die Grundlage ihrer Arbeit und ihres Einkommens? Okay, diesen Artikel könnt ihr in voller Länge zum Beispiel auf meinungsverbrechen.de lesen. Mit Blick auf die Uhr möchte ich jetzt gleich noch das Gespräch mit den Kellerkindern hier euch zu Gehör bringen. Wenn ich das nämlich nicht gleich starte, schaffen wir das nicht mehr, bevor diese Sendung vorbei ist. Die Kellerkinder aus Berlin.
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich 2007 anfänglich über den Suchtbereich organisiert haben, aber heute vorrangig definieren über Menschen mit seelischen Hindernissen. So, ja, wir haben uns für diesen Titel entschieden, da wir zu oft in U-Bahn hören, du bist ja behindert. Und dann springe ich immer auf und denke, das bin ich. So, ja, und dann haben wir gedacht, okay, wir formulieren das etwas um. Wir haben uns selbst organisiert in einem kleinen Laden hier in Berlin. Wir haben 90 Quadratmeter, in dem wir versuchen, weniger nur über Inhalt, also indem wir diskutieren über psychische Erkrankungen etc. etc., sondern mehr durch Aktionen eine Form der Entstigmatisierung hinzubekommen.
Ihr seid eine Gruppe in Berlin, also eine eher lokale Gruppe.
Wir versuchen schon, wir haben eine Internetseite, wir arbeiten mit Maria der Bär zusammen. Maria der Bär ist unser, sagen wir mal, unterstützender Teddybär, der uns in unserer Arbeit begleitet. Das heißt, es gibt eine Internetseite. Und wir haben zum Beispiel das Thema Euthanasie im Dritten Reich als Thema, das uns zeigen soll, welche Entwicklung nicht stattfinden kann, sollte, haben wir oft auch im Fokus. Wir haben dazu eine große Tour gemacht. Wir haben, das kann man auf unserer Internetseite sehen, wir haben einen Film darüber gedreht, wie sechs Menschen den sechs Tötungsanstalten in Deutschland und Österreich begegnen. Und das versucht ins Hier und Heute zu übersetzen, um zu zeigen, was hier nicht passieren darf.
Ihr habt einen Laden, 90 Quadratmeter, das kostet auch was. Wie finanziert ihr euch?
Wir finanzieren uns eigentlich darüber, dass einige von uns Einzelfallhilfen anbieten. Also ich zum Beispiel lebe, ich bin Sozialarbeiter und ein bisschen verrückt und ich lebe von Einzelfallhilfe. Das heißt, in Berlin gibt es eine Form der Eingliederungshilfe, wo Menschen durch einen speziellen Menschen in ihrem Alltag begleitet werden können. Und diese Tätigkeit mache ich als Sozialarbeiter. Und ein Teil der Ladenfinanzierung ist dann eben durch mein Gehalt gesichert, indem ich Miete zahle. Das machen aber auch andere Kollegen. Wir haben noch eine andere Sozialarbeiterin, die das macht. Und wir haben noch einen Rechtsanwalt, der mit uns zusammenarbeitet in dem Laden. Und so finanzieren wir unseren kleinen Laden. Und die Aktion finanzieren wir meistens, indem ich noch ein bisschen mehr von meinem Geld abgebe und der Rechtsanwalt auch noch ein bisschen mehr von seinem Geld abgibt und die andere Kollegin auch. Und dann machen wir Aktion.
Sprich, ihr hängt nicht an irgendwelchen Tröpfen oder Fördertöpfen oder Ähnlichem?
Doch, doch, wir hängen da ganz schwer dran. Also wir kriegen ja auch die Krankenkassenförderung, ja, diese unendlich große, ja, und versuchen natürlich, das Geld auch gut einzuteilen. Nein, ich denke mir, das Problem ist, Selbsthilfe wird in Deutschland finanziert. Selbstvertretung hat noch keine Finanzierung. Ich hoffe, dass das neue Bundesteilhabegesetz genau dieses endlich in den Fokus nimmt, dass Menschen, die anders sind, ihr Anderssein auch selbst vertreten können.
Davon fragen, wie viele Leute ihr ungefähr seid?
Das ist immer ganz unterschiedlich. Wir machen ja neben dem, was ich gerade gesagt habe, auch noch sowas wie offene Beratung und begleiten Leute auch ohne, dass wir es finanziert bekommen, zu irgendwelchen Ämtern oder füllen ihnen Anträge aus. Wir sind in der Regel zwischen 30 bis 50 Leuten. Ich würde sagen 30 Mitglieder und vielleicht noch 50 Leute, die im Umfeld sind und unser Projekt entweder unterstützen etc. Aber in der Regel alles betroffene Menschen.
Also betroffene, Psychiatrieerfahrene in dem Sinne oder Suchterfahrene oder Menschen mit Einschränkungen oder Menschen, die Hindernissen ausgesetzt sind? Oder was heißt Betroffene für dich?
In unserem Kontext Betroffene für mich heißt Menschen, die sich im psychosozialen Hilfesystem, in der Psychiatrie in irgendeiner Art und Weise mal nicht als Professionelle wahrgenommen haben, sondern als die sogenannten Klienten oder Patienten. Wir sind nicht der Meinung, dass das die Betroffenheit immer über die Psychiatrie laufen muss. Sondern Betroffenheit kann auch sein über lange, oft auch schlechte Psychotherapieerfahrungen. Betroffenheit kann auch bedeuten über Medikamenteneinnahme zum System hin. So, aber wir haben auch einen großen Schwerpunkt zu kritisieren beziehungsweise sehr genau zu beobachten, wie die sogenannten Leistungserbringer ihre Aufgabe erfüllen.
Leistungserbringer seid ihr auch selber, wenn ihr Einzelfallhilfe anbietet. Das System der Einzelfallhilfe gibt es jetzt bei uns im Südwesten so nicht. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie das funktioniert hier.
Ja, in der Regel funktioniert das so. Deswegen, wir versuchen das auf einer sehr, sehr gleichberechtigten Ebene zu bekommen. Das heißt, oft kommen Leute einfach zu uns in den Laden. Die haben von uns gehört, da ist der Thomas oder da ist die Aileen etc., haben von uns gehört und besuchen uns im Laden und wir helfen ihnen erstmal so. Also da gibt es überhaupt nicht, also ihr müsst jetzt Einzelfallhilfe machen, wir helfen euch erst, wenn Einzelfallhilfe ist oder so, damit wir Geld verdienen können. So, ja. Und irgendwann ist aber vielleicht der Punkt, wo wir dann sagen, du hast so einen großen Wunsch an Hilfe und Unterstützung, ja, ob er sich überlegen sollte, vielleicht von uns per Einzelfallhilfe oder aber auch durch einen anderen Träger, da sind wir, glaube ich, ganz, ganz neutral, sich begleiten zu lassen. Und wenn der Mensch dann sagt, ich möchte mich begleiten lassen, stellt der Mensch einen Antrag bei den hiesigen sozialpsychiatrischen bzw. Eingliederungsämtern und dann wird über den Antrag entschieden. Das Problem ist immer daran, dass diese Anträge immer sehr diagnoseorientiert sind. Das heißt, ohne Diagnose, aber das muss ich dir nicht erklären, ohne Diagnose gibt es keinen Eintritt ins Hilfesystem. Ich muss dazu sagen, Einzelfallhilfe ist natürlich, man kann davon wenig leben. Ja, also die meisten Menschen, die bei uns in irgendeiner Art und Weise ein bisschen mitarbeiten oder mitarbeiten und Gelder durch die Einzelfallhilfe bekommen, leben auf Hartz-IV-Niveau.
Das wird dann wie abgerechnet, in welcher Höhe, Fachleistungsstunden oder?
Ich bin selbstständig, ja. Ich kriege pro Stunde sage und schreibe, wenn ich Einzelfallhilfe mache, 19 Euro. So, ja. Und es gibt aber auch Fälle, wo 13 Euro bezahlt werden oder 9,52 Euro. So, ja. Ich habe vielleicht noch den Vorteil, dass ich ein paar therapeutische Ausbildungen habe und so dann in so eine andere Ecke gedrückt werde. Aber die Bezahlung ist natürlich grottenschlecht. Aber da gehört auch ein ganzes Stück Idealismus zu. Und das ist unsere Selbstbetroffenheit.
Ja, 19 Euro, das heißt dann noch Krankenversicherung und der ganze Rattenschwanz, der dran hängt. Also das ist ja, also 19 Euro ist ja kein Stundenlohn, den du da netto hast, das ist brutto.
Das ist selbstständig brutto, sozusagen.
Ja. Wenn ich jetzt als Mensch, der keine Ausbildung hat, in dem Sinne nur mit meiner Psychiatrie-Erfahrung, mit meiner Selbsthilfe-Erfahrung hingehe, aber natürlich keinen Schein habe, hier Therapeut, Sozialarbeiter, Abitur, Ähnliches, dann wäre ich einer derjenigen, die 9,50 Euro bekommen.
Ja, aber die Frage, ob du überhaupt was bekommst. Ja, also Berlin ist natürlich auch ganz darauf bedacht, dass die Leute professionelle Kompetenzen haben. Erfahrungswissen ist noch nicht ganz so geschätzt. Es ist sehr schade, da sind wir viel für am Kämpfen. Einige Menschen, die bei uns machen im Augenblick eine Ex-In-Ausbildung. Andere Menschen überlegen sich eine Ausbildung im Bereich Peer Consult zu machen oder Empowerment. Das heißt, wir versuchen schon zu gucken, dass es mehr Möglichkeiten gibt, weil das eigentlich unser Bestreben ist, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, auch Menschen, die eigene Erfahrung haben, mit diesem Erfahrungswissen in das System reinzuholen und auch mindestens für 19 Euro.
Wenn ich mir jetzt Berlin anschaue, so aus der Ferne, ich habe früher mal zwar hier gelebt, aber bin schon lange nicht mehr da. Man hört von vielen verschiedenen Gruppen, man kriegt auch immer wieder mit, dass es Differenzen, Querelen und was weiß ich was gibt. Es gibt von der Irrenoffensive über den Verein zum Schutz, Bob, es gibt Pinel, die Krisenpensionen übernommen haben. Es gibt hier viele, viele Angebote. Wo positioniert ihr euch? Habt ihr Kooperationen? Seid ihr eigenständig?
Wir sind gerade dabei, Kooperationen zu knüpfen, aber wir haben uns da entschieden, vielleicht ein bisschen über unseren Tellerrand zu gucken. Wir finden die anderen Organisationsformen im Augenblick manchmal sehr schwierig. So, weil haben wir diese Geschichte nicht? Wir haben eine andere Geschichte. Wir versuchen uns noch mehr mit Menschen zu verknüpfen, die aus anderen Handicap-Bereichen kommen. Ja, wir werden diese Woche, hoffe ich, wir haben Vereinssitzung, diese Woche uns dem ISL, der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, als anschließen, so, ja, weil wir einfach festgestellt haben, dass die anderen Gruppen mit Handicap eigentlich, was gerade die politische Arbeit angeht, viel, viel auch durch ihre Tradition viel, viel weiter sind und wir unendlich viel von denen lernen können und nicht alles neu erfahren müssen, alles auch neu entwickeln müssen.
Also das Rad muss nicht neu erfunden werden. Genau, ich meine, was ich jetzt die vergangenen Jahre mal mitbekommen habe, die Mad and Disability Pride Parade, gibt es das noch? Wird das stattfinden nächstes Jahr?
Ich gehe davon aus, dass das stattfinden wird. Wir sind da nicht so groß dran beteiligt, weil wir haben uns da schon mal ein bisschen, wir sind da schon mal ein bisschen kritisch beäugt worden, weil wir haben mal irgendwann so einen Bollerwagen hinten hergeschoben und da drauf geschrieben 70.000 Opfer der Euthanasie grüßen die Pride Parade. Das ist bei uns nicht sehr gut angekommen. zurückkommen, weil es nicht lustig genug war. Sonst unterstützen wir ja gerade solche Angebote. Ja, also dass wir einfach so sagen, da muss auch ein bisschen mehr Spaß sein. So, ich glaube, dass manchmal ich bei Menschen, die betroffen sind, erlebe, es ist so ein bisschen wie früher im Alkoholsystem. Ja, die sind so unendlich trocken. Ja, da wird es einfach so unendlich ernst, jede Kleinigkeit. Wir sind verschieden. Ich glaube, wir müssen endlich begreifen, dass wir einfach auch manchmal ein bisschen verschieden und schräg sind und in den Gruppen viel mehr Inklusion leben, damit wir das nach außen auch vertreten können. Und das fehlt mir gerade in dem Bereich.
Ja, hier muss ich ausblenden. Die Zeit ist knapp. Da fehlen jetzt noch einige Sekunden von diesem Gespräch. Ihr könnt das nachhören auf vielfalter.podspot.de. Die Kellerkinder findet ihr unter der Internetadresse www.maria-der-bär.de. Also Maria der Bär ist das Maskottchen für die Internetseite. Und da findet ihr auch weitere Kontakte zu den Kellerkindern und so weiter und so fort. Das war es für heute, Donnerstag, den 26.11.2015 mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur, Magazin für Inklusion, Magazin für selbstbestimmtes Leben. Und ihr könnt eine Wiederholung hören am ersten Montag des Folgemonats um 20 Uhr. Das ist in diesem Fall der 7. Dezember. Und ansonsten hört ihr mich zum vierten und zum letzten Donnerstag im Dezember wieder. Das sind der 24. und der 31. Dezember jeweils um 16 Uhr. Und ihr könnt mit etwas Glück auch diese Sendung auf www.rdl.de in Kürze nachhören.